Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Aber wenn wir uns die Geschichte so ein bisschen angehört haben, dann erweckt es so ein wenig den Eindruck, als dass die Jünger sich doch ganz schön verlassen vorkamen. Die Euphorie des Ostersonntags scheint verflogen. Es ist jetzt schon einige Tage her, dass Jesus auferstanden ist. Und jetzt, irgendwie fühlt es sich für sie so ein bisschen an wie so ein Nebeltau. Irgendwie ist alles anders. Nein, es ist nicht der generelle Zweifel daran, dass Jesus vielleicht nicht auferstanden sein könnte. Aber irgendwie ist er ja auch nicht da. Irgendwie ist er nicht so greifbar, so spürbar wie noch vor ein paar Wochen oder vor ein paar Jahren. Er ist so anders, nicht mehr präsent, nicht mehr sichtbar. Und zu dieser seltsamen Situation, dass Jesus irgendwie nicht da ist, ist ja noch diese immense Angst. Diese ständige Anspannung bei den Jüngern. Die Angst vor den Behörden. Die Angst davor, dass sie doch mal irgendwann handgreiflich werden und ihnen einfach den Garaus machen. Denn sie haben gedroht. Erzählt es ja nicht weiter. Denn die Behörden warfen ja den Jüngern vor, dass sie Jesus geklaut haben aus dem Grab, um ein Gerücht der Auferstehung in die Welt zu setzen. Und seitdem lebten die Jünger in einer permanenten Angst- und Drucksituation. Und das veranlasste sie immer auch wieder dazu, sich zurückzuziehen, die Türen fest zu verschließen. Und so verbrachten sie die Tage nach der Auferstehung gar nicht so freudig und so fröhlich, wie es begonnen hatte. Angst, dann die Unsicherheit, wo ist Jesus, mündet in den althergebrachten Zweifel. Ja, Zweifel hatten sie immer. Zweifel hatte der Thomas schon kurz nach der Auferstehung, der mit in dieser Runde stand am Strand am See Genezareth und sich bestätigt fühlte in dem, was jetzt passierte alles. Zweifel hatte auch der Nathanael von Anfang an. Was soll schon aus Nazareth Gutes kommen? So begann seine Jüngerschaft mit Jesus. Was soll da schon Gutes herkommen? Und was kam Gutes daher? Nichts als Ärger. 3 Jahre Entbehrungen. 3 Jahre Ärger mit allen möglichen Volksgruppen. 3 Jahre Ärger untereinander in der Jüngerschaft. 3 Jahre lang Ärger mit Jesus, weil er ständig irgendwelche Sachen forderte, die wir sowieso nicht erfüllen konnten. Was soll schon aus Nazareth Gutes kommen? Ich habe es euch doch gleich gesagt. Und jetzt stelle ich mir die Frage, sind das vielleicht auch einfach 3 vergebliche Jahre gewesen? 3 Jahre des vergeblichen Invests mit einer zweifelhaften Belohnung, nämlich dass wir jetzt noch mehr in Angst und in Zweifel leben, dann hätte ich es auch gleich bleiben lassen können. Der Nathanael, der von Anfang an ein Zweifler war. Also, Unsicherheit, wo ist Jesus? Angst vor den Behörden? Zweifel, war denn das jetzt alles richtig? Und dann kommt da noch ein ganz persönliches Thema bei fast all den Anwesenden am See Genezareth. Bei einem vielleicht ganz besonders, weil wir es besonders vor Augen haben, aber am Ende ist es ein Thema von allen. Schuld. Was mache ich mit meiner elendiglichen Schuld? Vielleicht ein besonderes Petrus-Thema, den es eben noch nicht losgelassen hat, was da am Kohlenfeuer kurz vor der Hinrichtung Jesu passiert ist. Er, der Verleugner, er, der Verräter seines besten Freundes, der ihm vorher die Treue geschworen hat, bis in den Tod. Niemals werde ich von deiner Seite weichen. Ich werde mit dir in den Tod gehen. Nichts kann uns trennen. Gute Freunde kann niemand trennen. Und dann war er derjenige, der seine Klappe ganz weit aufgerissen hat und hat gesagt, dich kenne ich gar nicht. Wenige Stunden nach seinem heiligen Versprechen. Aber es ist nicht nur Petrus, der da an seiner eigenen Schuld leidet. Es sind die ganzen Jünger. Denn sie sind alle weggelaufen wie Angsthasen. Keiner hat Jesus in seiner schwersten Stunde die Treue gehalten. Sie alle fühlten sich, mussten sich fühlen, wie richtig elende Verräter, die ihren besten Freund in seiner schwersten Stunde bitterböse im Stich gelassen haben. Wohin mit dieser Schuld? Eine erdrückende Gemengelage. Eine Gemengelage, die lähmt. Eine Gemengelage, die zum Rückzug auffordert. Und nach einer vielleicht, wir lesen es nicht, aber vielleicht ausführlichen Analyse der Gesamtsituation kam sie auf die Idee, dann lassen wir es alles. Dann gehen wir halt wieder fischen. Rückzug in die Etappe. Rückzug in das Althergebrachte. Rückzug in das vermeintlich Sicherheitsgebende. Rückzug in das, was sie konnten. Sie alle waren Meister, hatten ihren Gesellenbrief mit Bravour bestanden, waren alles Meisterfischer. Wenigstens eine Sache, die sie konnten. Denn das mit der Berufung, mit dem Menschenfischer, das ist jetzt so weit weg. Das ist so weit weg. Außerdem wissen sie gar nicht richtig, haben es auch noch nie richtig begriffen, was das eigentlich bedeutet, Menschenfischer. Hä? Und irgendwie sowas mit, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Pff, hat alles kein Hand und Fuß, fühlt sich alles ziemlich abstrus an. Und nee, gehe ich lieber fischen. Gehe ich auf das Wasser, das kenne ich wenigstens. Und so gehen sie fischen. Rückzug in das, was sie können. Weit weg von dem, was da einmal geheilt und geschallt hat in ihrem Leben. Und dann kommen sie zurück wie Lehrlinge. Dann kommen sie zurück wie blutjunge Anfänger. Ein leeres Netz. Ich kann mir den Frust so richtig vorstellen. Noch nicht mal das funktioniert. Wenigstens das, was ich gelernt habe, hätte doch mal funktionieren können. Aber noch nicht mal das funktioniert. So eine... So viel Frust. So viel Entmutigung. Wie ein i-Tüpfelchen, wie ein Ausrufezeichen hinter ein verbocktes Leben fühlt sich dieser Fischfang, dieser leere Fischfang an. Kennen wir solche Situationen? Kennen wir diese Situation der totalen Entmutigung? Auch im Glauben? Ja, da war mal irgendwas vor 30 Jahren. Es ist nicht der generelle Zweifel daran, dass es Gott gibt. Das kann ich auch nicht ganz leugnen. Aber ehrlicherweise ist er so weit weg, wie mindestens der Mond von der Erde, wenn nicht noch weiter. Ich fühle nichts mehr, spüre nichts mehr von diesem Gott, der mir damals begegnet ist. Und die Berufung, die ich mal gespürt habe, fühle ich auch nicht mehr. Es ist alles so weit weg. Und hinzu kommen diese quälenden Fragen, war mein Invest in die Nachfolge Jesu vielleicht einfach vergebens? Einfach ein Fail, wie man es heute sagen würde, ein Fehler? Das sind die Fragen, die wir, glaube ich, auch nur allzu gut kennen. Die Fragen der Entmutigung und des Aufgebens. Und wir kennen es auch, dass wir dann sagen, naja, dann machen wir halt das, was wir können. Dann ziehen wir uns halt zurück in das, was uns vermeintlich Sicherheit gibt. Das, was überschaubar scheint, das, was meine Kräfte hergeben, meine Ressourcen generell hergeben, machen wir einfach das. Klammer auf mit dem Ergebnis, dass selbst das so oft auch bei uns nicht sicher ist. Klammer zu. Wow, Entmutigung kann so mächtig sein. Wie gut, dass die Geschichte weitergeht. Und wie gut, dass in der Geschichte etwas steckt, was an Ermutigung nicht zu übertreffen ist. Zweitens, Jesus ist schon da. Am Morgen der Entmutigung der Jünger ist da jemand am Strand. Der Morgen verheißt ja prinzipiell für die Jünger erstmal nichts Gutes. Ja, wir verbinden ja mit dem Morgen immer was ganz Tolles und das Morgenrot ist, steht für das Hoffnungszeichen, dann beginnt was Neues. Ja, Pustekuchen, für die Jünger ist es ein verlorener Tag, der sich da ankündigt. Ein depressiver Tag, könnte man auch sagen, denn sie haben nichts zum Verkaufen. Der Morgen bedeutete für sie mit den leeren Netzen der Tag einer völligen Hoffnungslosigkeit. Und am Morgen ihrer Hoffnungslosigkeit steht da jemand am Ufer. Das Schöne an der Geschichte ist, wir wissen, wer da steht, die Jünger wissen es nicht. Und es ist gut, dass wir das wissen, dass wer da steht. Am Morgen ihrer Hoffnungslosigkeit steht da Jesus. Am Ende der Hoffnung wartet der Auferstandene. Er steht am Morgen der Verzweiflung. Er steht am Ende der langen Nacht. Und auch wenn ich es noch nicht wahrnehmen kann, steht er da. Das ist diese Botschaft dahinter zu sagen, wenn du es noch nicht wahrnehmen kannst, er ist schon da. Und er hat sich nicht verändert. Das ist ja auch eine Frage der Jünger. Ja, irgendwie ist er auferstanden, aber irgendwie können wir ihn nicht greifen. Wir fassen ihn an und irgendwie ist er wieder weg. Wir können ihn nicht halten. Er ist irgendwie da und nicht da. Bist du der gleiche, den wir kennengelernt haben? Oder bist du jemand völlig anderes und eine Halluzination und Einbildung? Nein, er ist es nicht. Er ist keine Halluzination oder Einbildung. Es ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und wie macht er es deutlich? Indem er sie nochmal fischen schickt und sie kommen zurück mit 153 Fischen. Und es macht so langsam klickeli-klick. Er ist der gleiche. Die Schöpfung ist ihm weiter untertan. Die Fische sind ihm genauso untertan wie beim ersten Fischzug des Petrus am Anfang der Jüngerschaft vor 3 Jahren. Sie müssen ihm weiter gehorchen. Und Jesus steht schon da. Ich finde, es ist einer der hoffnungsvollsten Sätze im Kontext der Auferstehung. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. In der Predigtvorbereitung habe ich von einer Geschichte gelesen, die mich zutiefst berührt hat. Da ist eine junge Pfarrerin, die ihren Pfarrmentor, ihren Vorgesetzten, von dem sie unglaublich viel hält, auf dem Sterbebett begleiten muss. Ihr Vorbild, ihr Anleiter ringt mit dem Tod, eine schwere Krebserkrankung hat ihn befallen. Und In der Geschichte oder in der Erfahrung, die diese Pfarrerin schildert, steht auch dieser Satz. Denn dieser Satz, als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Das war der Satz, den der Pfarrer immer wieder formulierte und wiederholte. Seine Krankheit entfremdete ihn von seinen Kindern, von seinen Vertrauten, von seinen engsten Leuten. Sie konnten, die eigenen Söhne konnten mit ihrem Vater nichts mehr anfangen. Und so quälte er sich durch Schmerzen und Leiden in dieser Nacht, in diesen Nächten, in diesen hoffnungslosen Nächten und wusste aber, dass am Morgen seiner Verzweiflung einer steht. Und das stand auch auf seinem Grabstein, weil er sagte, dann, wenn ich gehe und ich mit meinem Leben zu Ende bin, meine Nacht vorbei ist, dann ist da ein Morgen und dieses Ufer ist nicht hoffnungslos, sondern an dem Ufer wartet der, der mir Heimat, Zukunft, Perspektive und Hoffnung ist. Auch wenn ich es in meiner eigenen Finsternis, die ich durchmache, die du vielleicht auch jetzt gerade durchmachst, nicht erkennst. So sei dir sicher, auch am Ende deiner Hoffnung steht da einer. Und das ist Jesus. Das ist der Auferstandene. Das ist der, der sich nicht verändert, der immer der gleiche ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das allein ist eine große Ermutigung, finde ich. Diese Wahrheit ist allein ein Ausrufezeichen hinter jegliche hoffnungslose Situation, die ich kenne und durchgemacht habe. Aber damit nicht genug. Jetzt fängt die Ermutigung ja erst richtig an. Jesus lädt zum Frühstück. Und man fragt sich, wo kommen die Fische her, die er brät? Denn da steht, als sie mit dem Boot ankamen, da war bereits ein Kohlenfeuer hergerichtet und auf diesem Kohlenfeuer brieten Fische und frisch gebackenes Brot lag daneben. Wo hat er die Fische her? Von irgendwelchen Händlern am Strand ist da nichts die Rede. Unserer Fantasie sind an der Stelle keine Grenzen gesetzt. Er ist eben der Herr über die Schöpfung. Und er lädt ein zum Frühstück und inzwischen erahnen die Jünger, es ist nicht irgendein Mann, es ist der Herr Jesus selber. Und da ist dieses Kohlenfeuer. Zweimal erwähnt das Johannesevangelium ein Kohlenfeuer. Ihr erahnt, wo es das erste Mal vorkommt. Beim Verrat des Petrus im Hof. Im Hof des Statthalters. Da war ein Kohlenfeuer, an dem sich Petrus wärmte und er in seine tiefste Nacht hineinfuhr. Und jetzt ist da wieder ein Kohlenfeuer. Aber irgendwie ist dieses Kohlenfeuer so ganz anders. Am Kohlenfeuer der Erkenntnis, könnte man sagen, wartet jetzt keine Standpauke. Und Jesus hätte allen Grund gehabt, jetzt mal so richtig eine Standpauke abzugeben. Kennt ihr den Anpfiff des Chefs kurz vor 12? Ich habe den einmal in meinem Leben abbekommen. Ein Anpfiff kurz vor 12. Danach ging ich so klein wieder aus dem Büro raus, weil ich was verbockt hatte. Zu Recht war der Anpfiff da, ne? War nicht zu Unrecht. Es gibt ja auch Unrechtsanpfiffe, die sind noch viel schlimmer gefühlt, aber diese Zurechtsanpfiffe, ja. Und ganz ehrlich, Jesus hätte so richtig dem Petrus sagen können, sag mal, geht's noch? Guck mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Du hast es gewagt, mich zu verraten. Und zwei Wochen vorher, gefühlte zwei Stunden vorher, schwörst du mir die Treue bis in den Tod. Wo warst du denn? Jesus hätte das Recht gehabt, so richtig klare Kante zu sagen, so nicht, mein Freund. Und nicht nur zu Petrus, auch zu allen anderen. Er hätte auch zu allen anderen sagen können, sag mal, wo wart ihr denn? Alle seid ihr weggelaufen, noch nicht mal beten konntet ihr. Und ehrlicherweise, wer hätte Jesus widersprechen können? Niemand. Wäre allzu verständlich gewesen. Aber es kommt ganz anders. Anstelle von Standpauke wartet da ein göttlicher Brunch. Kommt, nehmt und esst, stärkt euch. Ich weiß, wie sehr ihr am Ende seid. Für mich ist es ein Bild, ein ganz starkes Bild. Es fühlt sich so an, wenn du das liest, als würde Jesus seine Hände, seine Arme um die Jünger legen. An diesem Kohlenfeuer. Ihn liebevoll in die Augen blicken. Da ist nicht die Spur von Anpfiff. Da ist nicht die Spur von Standpauke. Das ist einfach nur Liebe. Und wisst ihr, dieses Zeichen, dass ich lege meine Hände um deine Schultern, ist das Zeichen des Kreuzes. Im Tod und in der Auferstehung ist Vergebung und Neuanfang möglich. Und so steht dieses Feuer, dieses Kohlenfeuer, nicht für ein Rundmachen, für Anklage erheben, sondern es steht für Vergebung, Hoffnung, Neuanfang. Diese ganze Szenerie kommt im Prinzip ohne Worte aus. Es sind nur ganz wenige Worte. Kommt und esst. Kommt und esst. Stärkt euch. Es ist fast so, als würdest du zwischen den Zeilen lesen. Es steht da nicht explizit. Es ist keine Dogmatik, die wir dort haben. Aber zwischen den Zeilen klingt es fast so, als könntest du herauslesen, spüren, fühlen, empfinden. Genau dafür bin ich gestorben. Kommt und esst. Ein Moment der gelebten Liebe und Vergebung. Ein Moment, der diese Jünger völlig überwältigt. Völlig berührt im Tiefsten, im Innersten. Es ist so anders als alles, was sie sich vielleicht gedacht haben, wie Jesus mal reagieren könnte. Es ist so liebevoll. Was für eine Ermutigung. Und diese Form der Ermutigung, dieses ich lege meine Hände auf deine Schulter, um uns ein Bild zu sagen, wenn du das durchliest, dann spürst du das förmlich. Das veranlasst den Petrus 10 Minuten später dem Herrn Jesus zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. 3-mal sagt er zu Jesus dann, ich liebe dich. Und Jesus lädt ihn ein zur Nachfolge. Was für eine Ermutigung. Ermutigung funktioniert, göttliche Ermutigung funktioniert so anders, als wir Menschen es oft denken. Die wir Ermutigung oft in viele Worte kleiden, in Argumente. Hier ist es einfach nur Nähe und Gemeinschaft. Ein kleiner Hinweis am Ende, das ist der 4. Punkt, der Hinweis. Die ganze Geschichte ist ein bisschen wie Ostereiersucher. Es ist ja so, dass der Petrus Jesus gar nicht von sich aus erkennt. Ist euch das aufgefallen? Der Petrus, der fischt da Fische und ist damit beschäftigt, wahrscheinlich mit seinem Netz. Und er sieht nicht, wer dieser Mann am Ufer ist. Es erinnert mich wirklich so ein bisschen wie bei einer Ostereiersuche. Ich finde das immer total knuffig, wie Kinder durch den Garten wuseln und sagen, ah, da ist ein Osterei und da ist eins. Ja, sie weisen sich durch ihre Freude ja prinzipiell darauf hin, da ich habe was gefunden. Und hier ist es Johannes, der etwas gefunden hat. Der sieht, hey, da ist Jesus. Guck mal, ich glaube, das ist der Herr. Und dann in dem Moment ist es so, als würden dem Petrus wie so Schuppen von den Augen fallen, so Scheuklappen genommen werden. Und er erkennt dann auch, ach ja, genau, es ist der Herr. Und dann springt er voller Enthusiasmus ins Wasser, halb angezogen und schwimmt die 100 Meter ganz wild kraulend zu Jesus. Es treibt ihn förmlich zu Jesus hin. Die Erkenntnis seines Bruders und Weggefährten Johannes treibt ihn sozusagen direkt in die Arme von Jesus. Wie schön ist denn bitteschön das? Die Erkenntnis seines Bruders Johannes, seines Freundes Johannes, treibt diesen verzweifelten Petrus, der noch gesagt hat, komm, ich gehe wieder fischen, ich lasse das alles, treibt diesen Petrus direkt in die Arme von Jesus. Ich glaube, das ist Gemeinde. Ich glaube, das ist Gemeinde. Deshalb brauchen wir einander. Weil wir immer miteinander Situationen mal erleben, wo du total verzweifelt bist, wo du auf gar keinen Fall irgendwie Jesus erkennen kannst. Und genau dann brauchst du deinen Bruder, deine Schwester, die dir sagt, hey, ich glaube, ich habe gerade Jesus erkannt. Da steht er, auch wenn du ihn nicht erkennst, aber da steht er. Richte deinen Blick mal dahin. Das ist Ermutigung. Und vielleicht hast du heute hier gerade eben Jesus erlebt, ganz neu gespürt und sitzt neben jemandem, der abgrundtief verzweifelt ist, schon über Wochen, Monate, Jahre. Und vielleicht ist es heute an deiner Rolle, an deiner Zeit zu sagen, guck mal, da ist Jesus, er ist da. Das heißt nicht, dass wir Jesus nicht auch im privaten stillen Kämmerlein entdecken können, aber wir leben immer eine Wir-Frömmigkeit. Wir leben in Gemeinschaft. Und es ist so wichtig, dass wir Geschwister haben, die uns den Blick richten, ausrichten. Bonhoeffer sagt das mal so schön, der Christus im Bruder ist stärker als dein eigener Christus. Das heißt, die Erkenntnis deines Bruders macht in dir selber mehr, als wenn du die ganze Zeit für dich ganz alleine unterwegs bist. Glaube ist eine Gemeinschaftsangelegenheit und kein Alleingängertum. Wir werden immer wieder zurückgetrieben in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und so ist dieser Hinweis, die Kehrtwende am Ende für die gesamte Jüngerschar. Was für eine Ermutigung. Ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinde leben. Gegenseitige Ermutigung, gegenseitiges auf Christus hinweisen. Da ist der Auferstandene. Das ist die Hoffnung für dein Leben. Amen.